Heute Morgen, da haben wir geguckt, wann und wo und wie in der Bibel über das Beten gesprochen wird. Das Thema heißt Beten mit Vollmacht. Wer gibt die volle Macht, damit wir etwas bewirken können? Denn das will ja Gebet. Es will etwas bewirken. Wir haben ein Anliegen, eine Not oder einen Wunsch und erhoffen uns, dass unsere Bitte erhört wird. Wer hat dazu die Macht? Macht haben Könige, Herrscher, Macht haben Regierungen und Despoten, Macht haben kleine und große Möchtegerne. Und Ziel ihrer Macht zu werden, kann oft sehr gefährlich sein. Üblicherweise wird Macht verliehen. Irgendjemand vergibt sie. Manche haben Macht quasi von Geburt an oder von Amts wegen. Alle Macht dem Volk. Das ist in den Verfassungen demokratischer Staaten verankert. Dem Volk gehört die Macht. Was dann manchmal daraus wird oder geworden ist, ein leidvoller Blick in die Geschichtsbücher macht das deutlich. Machtmissbrauch, auch in der Kirche, dazu fällt uns etwas ein. Dann sprechen wir auch von geistlichem Missbrauch, geistlichem Machtmissbrauch. Da missbraucht einer seine Position, sein Stückchen Macht in seinem Aufgabenbereich, um etwas Bestimmtes zu erreichen, und der Adressat wird das Opfer. Aber um etwas durchzusetzen, um etwas zu erreichen, braucht es Macht. Das wissen ja schon kleine Kinder. Und sie haben ihre ganz speziellen kleinen Machtspielchen mit ihren Eltern und Geschwistern und den Kameraden. Offensichtlich brauchen wir auch Macht, sogar Vollmacht, wenn wir beten. Sonst hätte dieses Seminar ja auch nicht diesen Titel. Schauen wir also wieder in die Bibel, was das Wort Gottes dazu sagt. Jesus Sirach, 45,17. Er gab ihm seine Gebote und Vollmacht über Gesetz und Recht. So unterwies Aaron sein Volk im Gesetz und Israels Söhne im Recht. Mose durch Gott übergab dem Aaron Gebote und Vollmacht über Gesetz und Recht. Und so konnte dann Aaron das Volk unterweisen. Das bezieht sich eben auf Mose, wenn man den Kontext dazu nimmt, der im Auftrag Gottes Aaron in seine Priesterschaft einsetzt, mit den dazugehörigen Aufgaben Vollmacht über Gesetz und Recht auszuüben. Und dies zu tun, dafür hat Mose von Gott Vollmacht bekommen. Dieser Ausdruck wird zwar nicht gebraucht, aber es ist Gott, der Mose als Führer des Volkes Israel auserwählt hat und ihn ausstattet mit allem, was er braucht, um dieses Volk zu führen. Und nur in der direkten Kommunikation mit Gott weiß Mose, wann er was tun soll, und eigenmächtiges Handeln, das erzürnt Gott und zieht Strafe nach sich. Mose darf nicht mit in das verheißene Land ziehen, weil er an einer Stelle sehr eigenmächtig gehandelt hat. Das Wort eigenmächtig macht den Zusammenhang klar. Macht wird verliehen, man kann und darf sie sich nicht einfach nehmen. Dass der Urheber aller Macht der Schöpfer der Welt ist, das war dem Volk Israel vollkommen klar. Sie hatten eine derartige Ehrfurcht vor diesem Gott, dem Allmächtigen El Shaddai, dass sie seinen Namen nicht direkt auszusprechen wagten. Es hielt sie aber nicht ab, gegen diesen mächtigen Gott zu rebellieren und seine Gebote zu ignorieren und zu übertreten. Beim Sündenfall im Paradies wird erstmals der Geist der Rebellion sichtbar, als Adam und Eva das einzige Gebot Gottes übertreten. Seither gehören Macht und Rebellion zusammen. Der Mensch will nicht gerne beherrscht sein. Er will frei und selbstbestimmt handeln. Er glaubt, dass er allein weiß, was für ihn gut ist. Wir wissen, dass diese Haltung fatale Fehleinschätzungen mit folgenschweren Handlungen beinhalten kann. Und so wie wir letztendlich doch nicht wissen, was für uns gut ist, so geht es den Herrschern dieser Welt auch. Sie wissen nicht, was für uns gut ist, mit fatalen Folgen. Matthäus 20, 25 bis 26. Ihr wisst, heißt es dort, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch, so sagt Jesus, soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Lukas sagt in Lukas 22, 25, 26, die Könige herrschen über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll werden wie der Kleinste und der Führende soll werden wie der Dienende. Nur wenn Gott Menschen beauftragt, seinen Willen zu verkünden, nur wenn Jesus als Sohn Gottes seine Jünger und damit alle, die in seiner Nachfolge leben, bevollmächtigt, nur dann ist die auszuübende Macht auch legitimiert. Das bedeutet aber nicht, dass auch dann immer noch diese Macht missbraucht werden kann. Deshalb gibt Jesus eine sehr deutliche Handlungsanweisung vor. Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Mich als Dienenden im Auftrag Gottes zu betrachten, das bewahrt mich vor Eigenmächtigkeit und Selbstherrlichkeit. Diese Wörter zeigen ganz klar die Gefahr auf. Mein Ich und mein Selbst. Werden sie der Motor meines Handelns, dann sind dem Machtmissbrauch Tür und Tor geöffnet. Jesus sieht sich so lange als Dienender, bis das Erlösungswerk am Kreuz vollendet ist. Seine letzte Amtshandlung unmittelbar vor seiner Gefangennahme ist die Fußwaschung. Er wäscht seinen Jüngern den Staub der Straße von den Füßen. Staub als Zeichen des Schmutzes, als Zeichen der Vergänglichkeit, als Zeichen des Todes. Und er trocknet die Füße ab mit einem Leinentuch. Und das ist ein Sinnbild für Gerechtigkeit in der Bibel. Und dieses Leinentuch hat er um seine Hüften gegürtet. Im Epheserbrief heißt es, er ist umgürtet mit Wahrheit. Mit Hingabe und Liebe, gerecht und wahrhaftig, so sollen wir den Menschen dienen und sie von der Macht des Todes befreien. Das war der Auftrag des Vaters an Jesus. Das ist der Auftrag Jesu an seine Jünger. Und das ist sein Auftrag an uns. Und dann, nachdem er den Willen des Vaters durch seinen Kreuzestod erfüllt hat, sagt Jesus zu seinen Jüngern, Matthäus 26, 64, von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Auch dann ist er noch nicht das Zentrum der Macht, doch er sitzt zur Rechten der Macht. Und damit hat er die gleichen Vollmachten als rechte Hand Gottes. Wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn im Leben anerkennen, wenn er der Mittelpunkt unseres Lebens ist, wenn er Maßstab unseres Handelns ist, wenn wir uns seinem Willen unterstellen und seine Gebote ausführen, dann dürfen wir auf seine Vollmacht vertrauen und in seinem Namen handeln. Name und Vollmacht, das gehört zusammen. Der Name, den ich trage, der weist mich aus als wer auch immer. Und wenn ich dann zum Beispiel einen Vertrag unterschreiben will, muss ich mich legitimieren. In wessen Namen handle ich da? Habe ich eine Vollmacht? Wenn ich hier einen Vortrag halte, muss ich mich auch irgendwie ausweisen, wer ich bin, warum ich hier bin und ob ich hier sein darf. Name ist Programm. Trage ich einen großen Namen oder gehöre ich zu den unzähligen Namenlosen in Deutschland Müller, Meier, Schwitz? Ich weiß nicht, wie die klassischen Schweizer Namen für Müller, Meier, Schwitz sind, aber gibt sie auch. Es ist eben die Frage. Kinder eines Königs, die können ohne Kreditkarte einkaufen gehen. Sie haben einen Namen. Man weiß, wer sie sind. Und es wird dem Geschäft eine Ehre sein, wenn die Rechnung später am Ende nicht mal beglichen werden sollte, dass trotzdem die Kinder da eingekauft haben. Königlicher Hoflieferant, seine starke Werbung früher wie heute. Auch wir tragen einen Namen, denn wir sind Kinder des einen Vaters im Himmel. Johannes 1,12. Allen aber, die ihn aufnahmen, das ist wichtig, dass wir ihn aufnehmen, sonst ist es das nicht. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Wenn ich nicht glauben kann, dass ich zur Familie, was weiß ich denn, welchem großen Namen gehöre, dann kann ich das auch nicht in Anspruch nehmen. Wenn ich glauben kann, dass ich ein Kind Gottes bin, kann ich auch seinen Namen tragen. Jesus nennt seine Jünger meine Kinder. In Markus 10, 24 steht das. Und im Römerbrief Kapitel 8, Verse 16 bis 17 schreibt Paulus: So bezeugt der Geist selbst unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir diesen Jesus Christus als Herrn in unserem Leben aufgenommen haben, haben wir auch Anteil an seinem Geist. Und es ist sein Geist, der unserem Geist vermittelt, dass wir Kinder Gottes sind. Der Pfarrer hat das gestern ja schon sehr schön einführend erklärt. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und wir sind Miterben Christi. Wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Also wenn wir den ganzen Weg Jesu auch mit ihm gehen. In Römer 8, 21 spricht Paulus von der Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Das haben wir ja schon in der Schule gelernt. Ist uns aber die volle Bedeutung klar? Also im letzten Jahr habe ich mein Haus auf meinen Sohn, er ist der älteste von drei Kindern, habe ich das Haus überschrieben. Und plötzlich mussten sich alle mit der Tatsache auseinandersetzen, dass da etwas vererbt wurde. Dass sie als Erbe Rechte hatten und obwohl es ein sehr überschaubares Erbe ist, mussten doch alle sehr achtsam miteinander umgehen. Aber alle drei wussten, dass sie meine Kinder sind und damit Erben. Für mich war es einfach, mein Vermögen offenzulegen. Es war ihnen nicht unbekannt. Es gibt bis jetzt keine verborgenen Schätze oder Besitztümer. Alles konnte in Frieden geregelt werden. Aber wir, als Kinder Gottes, wissen wir um unser Erbe? Sind wir uns bewusst, dass und was wir erben? Und müssen wir warten, bis Gott tot ist, um an das Erbe zu kommen? Nein, natürlich nicht. Denn Gott kann nicht sterben. Er ist ewig. Er lebt immer im Jetzt. Im Galaterbrief, im 4. Kapitel, Vers 4 bis 7, finden wir einen wichtigen Hinweis. Da heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, aber Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott. Durch Christus Jesus haben wir Anteil an der Sohnschaft Gottes, im juristischen Sinn auch. Dadurch werden wir zu Miterben Christi, wie es im Römerbrief heißt. Und es ist der Heilige Geist, der uns in diese Sohnschaft einführt. Er lehrt uns, diesen Gott, den Allmächtigen, auch als Vater, als Abba, als Papa anzusehen, ja, anzurufen. Also wir alle wissen ja, welche Fähigkeiten kleine Mädchen entwickeln können, um ihren Papa so um den Finger zu wickeln. Und dass er dann auch ihren Willen erfüllt. Und Söhne wissen, womit sie ihrem Vater Eindruck machen können, damit er sich ihnen zuwendet und ihren Bedürfnissen entspricht. Nicht alle haben leider diese positiven Vatererfahrungen. Manche haben Machtmissbrauch erlebt, weil Väter oder Mütter natürlich auch Macht über ihre Kinder haben. Auch wenn man das heutzutage nicht gerne hört und sehen und sagen möchte. Aber selbst die liberalsten Eltern üben gerade dadurch diese Haltung auch Macht aus. Wenn nämlich nichts mehr festgelegt ist und alles ist beliebig und man darf eigentlich alles tun und man muss alles selber wissen, übt man als Eltern auch Macht aus. Wenn man gar nichts tut, ist das auch eine Macht. Unser Gottesbild ist ganz entscheidend, wenn ich mich im positiven Sinn als Kind Gottes sehen soll, was ja bedeutet, sich seiner Macht zu unterstellen. Die klassischen Gottesbilder, die reichen vom alttestamentlichen, zornigen, strafenden Gott über den Polizistengott, der alles sieht, der die Radarfalle überall aufstellt, über den Buchhalter, der alles genau pingelig aufschreibt und nichts vergisst, den Gott, der durch dauernde Abwesenheit glänzt und dessen Telefon nicht besetzt ist, auf unbestimmte Zeit verreist, der irgendwo hinter den Wolken lebt und wahrscheinlich schläft. Es gibt noch mehr solcher kostbaren Gottesbilder. Aber das ist nicht der Gott der Bibel. Und wenn so leichtfertig von dem brutalen Gott des Alten Testaments die Rede ist, so ist auch das nicht das, was die Bibel sagt. David besingt diesen Gott, er besingt ihn als treu, als gerecht, als wahrhaftig, als gnädig. Das kann man in dem Psalm nachlesen. Und der Prophet Jeremia lässt Gott sagen, dass er uns mit ewiger Liebe geliebt hat. Jeremia 31,3. Gott hat uns mit ewiger Liebe geliebt, unendlich. Ewig, das bedeutet, es war schon immer so und es wird immer so sein. Da ist dieser Abraham, der handelt mit diesem Gott, um die Vernichtung von Sodom und Gomorra zu verhindern. Und er handelt ihn bis auf 10 Gerechte herunter. Wahrscheinlich hätte Gott sich sogar auf einen einzigen eingelassen, wenn Abraham kühn genug gewesen wäre. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und die Geschichte des Propheten Jona, über die wir ja schon gehört haben gestern und heute, die ist auch so ein Paradebeispiel. Er soll eben die Stadt Ninive, Sinnbild der Verderbtheit, zur Umkehr aufrufen, mit der Warnung, dass Gott sie sonst vernichten wird. Aber er entzieht sich diesem Auftrag ja durch Flucht und wir kennen die Geschichte. Und nachdem er dann doch schließlich diesen Auftrag ausgeführt hat, beobachtet er, was passiert. Das Volk bekehrt sich tatsächlich radikal und Gott verschont die Stadt. Die Reaktion des Jona ist erstaunlich. Jona 4,2. Er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach Tarschisch fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld und dass deine Drohungen dich reuen. Das muss man sich mal so richtig vorstellen. Ich wusste, dass du barmherzig sein würdest und die verschonen würdest und das entspricht nicht meinem Sinn von Gerechtigkeit. Das haben die überhaupt nicht verdient, so verderbt, wie die leben. Darum bin ich abgehauen. Und jetzt passiert es. Und dieser Gott, den reut es, dass er dieser Stadt gedroht hat. Das ist nicht das alttestamentliche Gottesbild, was oft verkündet wird. Nein, nein, es ist viel differenzierter. Ich finde, das ist ein sehr bemerkenswertes Gebet, was dieser Jona da spricht. Würden wir das überhaupt als Gebet bezeichnen? Das ist ja höchstens ein Gespräch. Eigentlich noch weniger. Er wendet sich direkt ohne Umschweife an diesen Gott und jammert ihm was vor. Allein diese Tatsache, dass Jona sich direkt an diesen Gott wendet und zu ihm spricht, das nennt die Bibel Gebet. Und Gott antwortet dem Jona auch. Offensichtlich hat Jona eine Beziehung zu Gott. Es ist für uns überlebensnotwendig, immer wieder die Heiligen Schriften zu lesen. Es wandelt unser Gottesbild und macht uns mehr und mehr klar, was Christus für uns am Kreuz getan hat, was es bedeutet, Kind und Erbe Gottes zu sein, was für einen Gott wir haben. Dieses Gebet, das der Jona da formuliert, wenn wir das zensieren müssten, dann wären wir geneigt zu sagen, ja, so darf man doch nicht beten, so kann man doch nicht beten. Gott hat damit keine Probleme. Er kannte Jona genauso gut wie uns schon vor Erschaffung der Welt. Nichts, was wir reden, denken und tun, ist für Gott eine Überraschung. Nichts kann ihn in Verlegenheit bringen. Er ist immer der Allwissende, der Allmächtige, der Jahweh. Er ist ein Vater, der seine Kinder kennt, weiß, was sie brauchen, der sie ernährt und sie versorgt, der sie als liebender Vater auch erzieht. Wirkliche Liebe erzieht. Wer glaubt, durch Korrekturen an seinen Kindern ihre Liebe zu verlieren, der liebt sie nicht wirklich, sondern eher sich selbst, weil er Angst hat, ihre Gunst, ihre Zuneigung zu verlieren. Aber im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe. Gott ist die Liebe, heißt es dort in Vers 16. Diesen 1. Johannesbrief immer und immer wieder zu lesen, das wird uns eine neue Erkenntnis, eine neue Offenbarung über diesen Vater Gott bringen, der uns liebt, weil er Liebe ist. Also ich habe als Lehrerin Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er auch 3 Jahre Erwachsene unterrichtet. Es waren Migranten oder Spätaussiedler, die in den deutschen Arbeitsmarkt herein sollten und deswegen die Sprache lernen mussten. Und in dieser Gruppe war auch eine Iranerin, eine Perserin. Und sie stammte praktisch noch aus der Zeit des Schahs. Ihr Vater war bei dem Schah Kämmerer des Hofes gewesen. Also das war eine sehr, sehr hohe Position, Kämmerer des Hofes zu sein. Sie führten ein großes Haus mit vielen Angestellten und er war wohl ein sehr guter Hausherr und ein sehr guter Vater. Und sie waren, glaube ich, 5, wahrscheinlich 7 Kinder. Mehrere Söhne, Gott sei Dank, aber auch 2 Mädchen. Und die Kinder wurden alle im Haus der Frauen großgezogen. Das war so. Der Vater, einmal in der Woche, kochten die ein riesiges Mahl für über 150 Leute, für die Armen aus der Umgebung. Und dann gab er als Hausherr selbst diese 150 Portionen Essen aus. Also es war ein guter Vater. Und die Kinder hatten einmal in der Woche Audienz bei ihrem Vater. Dann wurden die fein gemacht und dann konnten die vor ihren Vater treten und ihm ihre Anliegen und Bitten vortragen. Und dann hörte der Vater auch und in der Regel wurden diese Bitten auch erfüllt. Das war ihr Vaterbild. Unser Gott ist Gott sei Dank ein anderer Vater. Es freut ihn zwar, wenn wir nicht in abgelatschten Jeans zu seinem Gottesdienst kommen, das freut ihn bestimmt. Aber wir müssen uns nicht extra herausstaffieren, damit er gnädigst uns sich zuwendet und unsere Bitten anhört. Ist es eigentlich schwer, als geliebtes Kind Gottes zu leben? Wie lernen denn Kinder das Leben? Durch Nachahmung, entsprechend den Vorbildern, die sie haben. Ich hatte eine wunderbare Grundschullehrerin. Die war sehr musikalisch, sehr engagiert und einfühlsam. Sie war gerecht, aber auch streng. Ich liebte sie sehr. Meine Mutter erzählte immer, dass ich als kleines Mädchen sagte, ich wollte später mal so eine Lehrerin werden wie Fräulein Dierix. Ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern. Ich hatte mehr schlechte als gute Erfahrungen mit Lehrern, weil ich eben diesen schweren Augenfehler hatte. Also ich konnte zum Beispiel nicht gerade auf einer Linie schreiben, weil ich die Linie nicht sehen konnte. Und die Schönschreibtlehrerin hat mir immer mit dem Lineal auf die Finger geklopft. Das war nicht nett, ne? Also ich habe da durchaus schwierige Erfahrungen gemacht. Aber diese erste Prägung von dieser ersten Lehrerin und die Liebe, die sie zu mir und zu allen Kindern hatten, das war wirklich das Ausschlaggebende. Im Epheserbrief 5,1 heißt es, ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und lebt als Kinder des Lichts. Gott nachzuahmen, seinen Sohn Jesus Christus nachzuahmen, das geht nur, wenn wir ihn kennen. Hiob sagt, nachdem er durch unerträgliches Leid gegangen sind, Hiob 42,5, vom Hörensagen nur hatte ich von dir, Gott, vernommen. Jetzt aber hat mich dein Auge geschaut. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Vom Hörensagen nur hatte ich von dir vernommen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Die Weisheit der Welt, die Weisheit des Verstandes, das haben die Freunde Hiobs ihm gepredigt. Es hat ihm nicht geholfen und Gott hat es sehr missfallen. Aber als er in einen Dialog mit Gott eintritt, dieser zu ihm spricht, kann er plötzlich mit den Augen seines Herzens sehen und erkennen, wer dieser Gott tatsächlich ist. Und er erlebt, dass dieser Gott seine Treue belohnt und alles wieder erstattet. Er wird in allem doppelt so viel gesegnet wie vor der Katastrophe. Gott ist treu. Und seine Macht und seine Möglichkeiten übersteigen unser Begreifen völlig. Ich möchte behaupten, dass wenn wir diesen Gott nur aus den Lesungen der Messtexte kennen, selbst wenn wir sie täglich hören oder lesen würden, dann kennen wir unseren Gott nur vom Hören und Sagen. Es braucht das volle Evangelium, die volle Botschaft, um die volle Erkenntnis über die Person Jesu Christi und das Wesen Gottes und seine Macht zu erhalten. Und es braucht zwingend den Heiligen Geist, der uns in die ganze Wahrheit einführt, wie es bei Johannes heißt. Das geht nur, indem ich Zeit investiere und mich mit dem, was mich bewegt oder was ich bewegen will, beschäftige, dass ich das meditiere. Bei Josua heißt es im 1. Kapitel Vers 8, über dieses Gesetzbuch sollst du immer reden und Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, genau so zu handeln, wie darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Tag und Nacht darüber nachsinnen. Man darf trotzdem schlafen. Man darf auch schlafen und man soll auch schlafen. Aber dass einem das Wort so nahe ist, dass es sich immer wieder bewegt und immer wieder aufsteigt und plötzlich, während man irgendetwas tut, plötzlich ein Vers aufsteigt, so wie es uns dieser Tage gegangen ist. Da sind wir zum Lindenberg im Schwarzwald hochgelaufen, diesem wunderbaren kleinen Wallfahrtsort, und haben in der Messe gesessen und anschließend noch eine Weile. Und auf einmal kam ein Stück von einem Wort hoch. Und wir haben es zu Hause gleich nachgeschlagen, haben es auch sehr schnell gefunden. Und wir wussten, dass es ein Wort für dieses Seminar war. Ich will es euch nicht erzählen, das tue ich nicht. Aber es war einfach so, dass aus dem, was der Herr schon in uns angesammelt hatte, plötzlich dieses Wort aufstieg. Und wir hatten es kurz vorher, hatten wir es auch vorgelesen. Wir hatten es in einem Buch zusammen gelesen und da stand es drin. Das ist dieses Tag und Nacht, darüber nachsinnen, dass es wieder aufsteht. Ja, und wenn ich nachts nicht schlafen kann, also ich kann Gott sei Dank das Licht anmachen, das stört keinen. Und dann kann ich das lesen, was ich möchte. Und man kann gut nachts in der Bibel lesen. Das funktioniert nachts auch. Und wir sinnen ja alle über alles, was uns wichtig ist, Tag und Nacht nach. Also ich weiß von jemand, der hatte ein kleines Vermögen. Also wirklich nur ein kleines. Aber er verbrachte täglich viel Zeit mit dem Beobachten des Aktienkurses. Er studierte den DAX rauf und runter und überlegte ständig, wie das bisschen Geld sich jetzt vermehren oder vermindern könnte. Es war sehr anstrengend zu beobachten und er war von Angst getrieben. So meditiert die Welt. Das Wort Gottes zu meditieren hingegen, das bringt ganz andere Ergebnisse. Römer 14, 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und schon der Prophet Sacharja, der ließ den Herrscher Serubbabel wissen, so lautet das Wort des Herrn an Serubbabel: Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, allein durch meinen Geist, spricht der Herr der Heere. Und als die Sadduzäer Jesus mit der Frage nach der Auferstehung zu Fall bringen wollen, antwortet er ihnen: Ihr irrt euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Die Kenntnis der Schrift und daraus die Kenntnis der Macht Gottes zu erfahren, das gehört untrennbar zusammen. Wer über die Kindschaft, die Sohnschaft Gottes lehrt, wer über das Wirken und die Macht Gottes lehrt und seine Aussagen nicht durch die Bibel belegen kann, wer einen anderen Jesus verkündet als den der Schrift, dem sollten wir nicht zuhören und ihm auch nicht folgen. 2. Timotheus 3,16. Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die Bibel ist wirklich das Handbuch des Lebens. Es braucht kein anderes. Für jedes Problem gibt es hier die einzig passende Antwort. Handbücher zu lesen ist ja manchmal etwas anstrengend und oft auch in einer fremden Sprache geschrieben. Aber mit dem Heiligen Geist geht das wunderbar. Man macht mehr und mehr Fortschritte. Und die früheren Bücher, die man so gelesen hat, die verschwinden nach und nach aus den Regalen, weil sie bedeutungslos geworden sind. Wenn dieser Jesus heute lebte, dann würden die Menschen sagen, er hat Charisma. Er ist eine charismatische Persönlichkeit. Und das würden sie unter anderem auch an dem ablesen, was er sagt und tut und wie das dann auf die Leute wirkt. Auf dem Weg nach Emmaus sagen diese deprimierten zwei Jünger diesem Jesus, der quasi so undercover mitgeht: Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Lukas 24, 19. Mächtig in Wort und Tat. Aber das macht den feinen Unterschied zu heute aus, zu diesen heutigen Menschen, vor Gott und den Menschen. Die charismatischen Mächtigen der heutigen Zeit, sie mögen große Reden schwingen. Ihre Taten sind, wenn es gute sind, deutlich unauffälliger. Wenn es schlechte sind, verschlägt es einem den Atem. Das ist bei Jesus völlig anders. Es ist das Wort, das Evangelium, das er verkündet. Eine frohe Botschaft für alle Ausgegrenzten, Ausgestoßenen, Verlassenen, Kranken und Gebrechlichen. Ein Wort, das durch gewaltige Taten bestätigt wird. Anspruch und Wirklichkeit gehen einher. Den Vertretern der Gesetzlichkeit, der gesellschaftlich anerkannten Ordnung, ist dies ein Dorn im Auge, weil es unkonventionell ist. Ihnen bleibt nichts anderes als die Waffe des Gesetzes. Heilung am Sabbat, verboten. Im Haus eines Sünders einkehren, verboten. Einen Aussätzigen berühren, verboten. Einen Toten berühren, verboten. Und das Schlimmste, er wiegelt das Volk auf, indem er diese anstößige Botschaft überall und immer wieder predigt. Und noch schlimmer, er lehrt seine Jünger, bildet sie aus und bevollmächtigt sie in seinem Namen, genau das Gleiche zu tun wie er. Wer ist denn dieser Jesus eigentlich, dieser hergelaufene Zimmermannssohn, den man doch kennt, der doch nichts gelernt hat, der doch nie ein Rabbischüler war? Und dann erzählt der, dass alles, was er sagt, von seinem Vater ist und dass er nichts anderes sagt und tut, als das, was ihm sein Vater sagt und zu tun aufträgt. Und alle wissen, dass mit diesem Vater nicht Josef gemeint ist. Wer dann? Johannes 6, 32 sagt Jesus, Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das versteht jeder. Es ist feste Glaubensüberzeugung des Volkes Israel, dass Gott, der Allmächtige, durch Mose das Volk mit Manna speiste. Und dieser Jesus macht die Rolle des Mose ganz klein und sagt, es war mein Vater, der das getan hat. In den Ohren der Pharisäer und Schriftgelehrten ist das Gotteslästerung. In Johannes 10 spricht Jesus darüber, dass er sein Leben hingeben wird und dass ihn niemand daran hindern kann. Johannes 10, 18, niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Dieser Vater, offensichtlich die oberste Autorität über diesem Jesus. Und in Matthäus 10, 32, 33 heißt es, wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Dass Gott im Himmel thront, das ist festes Glaubensgut für Israel und dass es nur einen wahren Gott im Himmel gibt, auch. Wo ist der Platz von diesem Vater im Himmel? Dieser Jesus erzeugt Ärgernis und er spaltet. Wie passt da diese Friedensbotschaft hinein, die er auch predigt? Die intellektuelle Schule der Pharisäer, ihr Wissen, ihre Kenntnis der Schriften, es hilft ihnen nicht. Denn das, was Jesus durch das Wort des Vaters tut, kann nur ihr Geist, ihr Herz aufnehmen. Und das ist durch die immer mehr ausufernde Gesetzlichkeit vollkommen verhärtet. All ihr Streben nach Rechtschaffenheit und Einhaltung aller Gebote, es geschieht aus eigener Kraft. Gesetzlichkeit führt in die Starrheit. Das Gerüst, das Korsett wird immer enger, weil der Mensch gar nicht fähig ist, alle Gebote zu beachten und zu halten. Also er sind der, der die Macht hat, noch mehr Verbote und Gesetze, bis einem der Atem ausgeht. Sacharja 4,6, nicht durch Macht und durch Kraft, sondern allein durch seinen Geist wird es möglich. Als Jesus nach seiner Auferstehung seine Jünger zum letzten Mal trifft, sagt er zu ihnen, Matthäus 28, 18, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und dann bevollmächtigt er seine Jünger. 19, 20, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Dies ist ein klar beschriebener Auftrag mit einer umfassenden Vollmacht. Alle Menschen bei allen Völkern sollen zu seinen Jüngern gemacht werden. Das bedeutet kompetente, ebenfalls bevollmächtigte Gesandte. Sie sollen getauft werden auf den Namen des dreieinigen Gottes. Damit werden sie in die Familie Gottes aufgenommen, Kinder mit Erbrecht. Und dann sollen sie gelehrt werden in allem, was er ihnen geboten hat. Nicht mehr und nicht weniger. Keine neuen Heilslehren, keine dem Zeitgeist angepassten Wahrheiten. Und er verheißt ihnen, dass er alle Tage bei ihnen sein wird bis zum Ende der Welt. Aber das können die Jünger sich natürlich auch nicht vorstellen. Sie hatten ja auch noch nicht das Buch. Aber sie gehen mit Zuversicht nach Jerusalem zurück und warten gemeinsam auf den angekündigten Beistand. Und sie haben jetzt keine Angst mehr und sie fürchten sich auch nicht mehr. Die Kraft seiner Worte hat ihr Herz getroffen. Es hat sich in ihnen eingewurzelt. Dieser Christus lebt jetzt in ihnen. Paulus wird später an die Korinther schreiben, 2. Korinther 9,8. In seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, sodass euch alle Zeit in allem alles Nötige ausreichend zur Verfügung steht und ihr noch genug habt, um allen Gutes zu tun. Die Verheißung Jesu, dass er seinen Jüngern einen Beistand schenken wird, sie gilt auch für die nachfolgenden Generationen. Der Gott Jesu Christi wird alle nachfolgenden Jünger mit seinen Gaben ausstatten und für sie sorgen. Nicht nur so ein bisschen, dass sie so irgendwie überleben. Nein, dass sie alle Zeit in allem alles Nötige ausreichend zur Verfügung haben. Er wird ihnen so reichlich geben, dass sie auch allen anderen Gutes tun können. Gott ist nicht kleinlich. Er ist großzügig und großherzig. Er will, dass es uns an nichts fehlt, dass wir uns wohlfühlen und auch andere segnen können. All das wird möglich, wenn wir sein Wort, seinen Auftrag, seine Lehre, seine Gebote kennen und in seinem Namen vollmächtig handeln. Johannes 15, 12, das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Ein Gebot, das Liebe ist, ist etwas völlig anderes als eines, das sich das Gesetz nennt. Liebe ist flexibel. Das Gesetz ist starr. Liebe wird freigesetzt durch die Not der Umstände, durch Barmherzigkeit, durch Bedürftige, Leidende, Ausgestoßene und Ausgegrenzte. Liebe beinhaltet das Bewusstsein, dass ich etwas zu geben, zu verschenken habe. Liebe schöpft aus dem Vollen. Selbst wenn die materiellen Dinge spärlich sein sollten. Liebe sieht mit den Augen des Herzens. Sie sieht den Menschen hinter der Fassade, hinter der Maske. Sie sieht den Menschen, der von den Umständen überwältigt wird. Der bedürftige Mensch ist das Ziel der Liebe. Das Gesetz hingegen sieht, ob dieser Mensch dem Buchstaben gerecht wird. Die Form muss stimmen, das Formular muss richtig ausgefüllt sein. Die äußeren Bedingungen müssen dem Gesetz entsprechen, sonst gibt es keine Hilfe. Das Gesetz fordert und die Liebe gibt. Jesus hat seinen Jüngern ein einziges Gebot gegeben: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es kann bedeuten, dass wir den gleichen Preis bezahlen werden. Aber uns ist auch der gleiche himmlische Lohn sicher. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Sie ist eine Macht. Liebe ist die Macht schlechthin. Sie ist die Urkraft, die alles erschaffen hat. Liebe ist Gott. Sie ist Person. Aus der Physik wissen wir, dass jede Kraft eine Gegenkraft hat. Die Gegenkraft der Liebe ist der Hass. Alle kennen schreckliche Beispiele. Wenn wir so radikal lieben würden, wie man hassen kann, es würde einen Unterschied machen. Was ist der Motor dieses Hasses, der mit einem gewaltigen Gefühl einhergeht? Welche Kraft steht dahinter? Wer treibt diese Menschen an? Paulus schreibt, und er ist wohl der, der es in seiner Zeit am besten wusste, Epheser 6, 12, denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Wir sind geneigt, die Menschen, die hassen, als böse zu betrachten. Aber damit verkennen wir eine wesentliche Tatsache, und das sollte uns in unserem Gebetsdienst auch sehr bewusst sein. Jeder Mensch ist in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen. Da Gott Geist ist, ist auch der Mensch Geist, hat eine Seele und lebt in einem Körper. Entscheidend ist, dass er Geist ist. Durch den Sündenfall verlor der Mensch die Gemeinschaft mit Gott, er kündigte ihm die geistige Gemeinschaft auf und wechselte das Lager. Fortan unterstellte er sich dem Geist der Welt, der durch die gefallenen Engel unter ihrem Anführer Luzifer, Satan, repräsentiert wird. Die Macht des Bösen ist genauso existent wie die Macht der Liebe. auch wenn der moderne Zeitgeist davon nicht mehr sprechen möchte und höchstens die Macht des Kranken zulassen will. Aber gäbe es die Macht des Bösen nicht, wäre der Erlösungstod Jesu am Kreuz vollkommen unsinnig. Was und wovon hätte er uns denn erlösen sollen? Dass sogar viele Christen mit dieser Sicht der Dinge Schwierigkeiten haben, sollten wir wissen. Aber uns sollte es nicht beirren. Das Wort Gottes ist vollkommen klar in diesem Punkt. Man muss es nur kennen. Wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. So schrecklich die Taten einzelner Menschen sein mögen, so schlimm sich Politiker in unseren Augen verhalten mögen, niemals sollten wir den Menschen bekämpfen, sondern den Geist dahinter sehen, der ihn eintreibt. Ja, aber was sollen wir denn dann tun? Epheser 6, 11. Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Über Waffenrüstung haben wir gestern schon kurz gesprochen. Im Brief an den Timotheus, im ersten Brief Timotheus, im zweiten Kapitel steht etwas sehr, sehr Wichtiges. Dort heißt es, vor allem fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Wir sollen für die Herrscher beten, damit wir ruhig leben können. Das ist recht und gefällt Gott, unserem Retter. Wir werden auf diese Stelle nochmal zurückkommen. In Lukas 4 wird berichtet, dass Jesus vom Geist in die Wüste geführt wurde und dort versucht wurde. Als ich das irgendwann herausfand, dass es der Geist war, der ihn in die Wüste schickte, verstand ich das überhaupt gar nicht. Später sah ich es als so etwas wie ein Trainingslager für Jesus an, ehe er seinen Dienst begann. In dieser Wüste gerät Jesus in eine direkte Konfrontation mit dem Teufel. Der spielte da alle seine Karten aus. Lukas 4, 6 bis 7. Und er sagte zu ihm, all die Macht und die Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwerfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Ganz eindeutig bezeichnet sich hier der Teufel als der Mächtige dieser Welt, als der Herrscher über alles, was es in dieser Welt gibt. Menschen, Tiere, Dinge jedweder Art. Was er allerdings braucht, ist Anbetung und Bestätigung seines Herrschaftsanspruchs. Dem Machtanspruch über diese Welt widerspricht Jesus nicht, aber der Anbetung, der Anerkennung seines Herrschaftsanspruchs, dem widersetzt er sich. Er sagt ihm, Lukas 4, 8, in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Jesus besiegt den Teufel mit dem Wort der Schrift, mit der Macht, mit der Vollmacht des Wortes. Denn schließlich muss der Teufel ja dann von ihm ablassen, aber die Bibel sagt, nur für eine gewisse Zeit. Auch das sollten wir lesen und wissen. Nachfolge Jesu ist kein wunderbarer Spaziergang, bei dem immer herrliches Wetter ist und große Zeichen und Wunder geschehen. Nachfolge Jesu ist Kampf, immer und immer wieder. Darum fordert uns der Epheserbrief auf, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Und es macht Sinn, sie nicht erst dann zusammenzusuchen, wenn der Kampf schon vor der Haustüre angekommen ist. Nein, diese Waffenrüstung ist so geartet, dass man sie immer permanent tragen kann, buchstäblich mit ins Bett gehen kann, damit man immer gerüstet ist. Also als der Nehemia im Alten Testament den Tempel wieder aufbaute, wurden sie da auch sehr angegriffen und die Menschen mussten in der einen Hand das Schwert halten, um sich zu verteidigen und in der anderen das Werkzeug. Das ist eine sehr anstrengende Geschichte, denn so ein Schwert ist schwer und dann gleichzeitig auch noch arbeiten. Aber das brauchen wir nicht. In Jesus Christus haben wir die ganze Waffenrüstung in uns. Epheser 6, 14, 17 bis 17. Gürtet euch mit Wahrheit, zieht als Panzer die Gerechtigkeit an. Die römischen Panzer, das waren so Ganzkörperpanzer. einmal ganz von vorne und einmal ganz von hinten. Das war schon ein mächtiger Schutz. Zieht als Panzer die Gerechtigkeit an und als Schuhe die Bereitschaft, für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Böses auslöschen. Nehmt den Helm des Heils, damit unsere Gedanken geschützt sind. Und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Das Schwert des Geistes, es ist das Wort Gottes. Ohne diese Kraft des Wortes, diese Macht, diese Vollmacht wird es nicht gehen. Es ist unser Schwert, eine starke Waffe, mit der wir kämpfen sollen. Und ihr erfolgreicher Einsatz hat eindeutige Folgen. Das Böse wird vernichtet. Aber im 2. Korintherbrief gibt Paulus einen wichtigen Hinweis. Es geht nämlich nicht um die Neuauflage von Kreuzzügen. 2. Korinther 10, 4, 5. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch. Aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Unsere Gedanken spielen in unseren Kämpfen eine wichtige Rolle. Sie werden bestimmen, was wir sagen. Das hat mächtige Auswirkungen. Was ich noch nicht gedacht habe, kann ich auch nicht sagen und danach kann ich auch nicht handeln. Sprichwörter 18,21. Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Wer sie liebevoll gebraucht, genießt ihre Frucht. Nur wenn wir vom Geist Jesu Christi durchdrungen sind, unsere Gedanken ihm gehorchen, das heißt, wir allein auf ihn hören, nur dann werden unsere Worte segensreich eingesetzt werden können. Nur dann haben sie die Vollmacht, Gottes Willen hier auf Erden auszuführen. Und nur dann haben wir die Vollmacht, seinen Namen zu gebrauchen. Und nur dann werden unsere Gebete auch zielführend sein. Johannes 1,12. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Wenn Jesus Christus unser einziger Herr geworden ist, er das Ziel und der Angelpunkt unseres Lebens ist, wenn wir im Herzen glauben können, dass wir durch sein Wort und in seinem Namen Vollmacht haben, dann werden wir auch erleben, was die Apostelgeschichte berichtet. Apostelgeschichte 19,20. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und wurde stark. An uns ist es, wie es in Römer 4,21 heißt, fest davon überzeugt zu sein, dass Gott die Macht besitzt, zu tun, was er verheißen hat. Ich möchte mit einem wunderbaren Gebet des Paulus abschließen, mit dem er den Römerbrief beendet. Dies an diesem Nachmittag zu bewegen, zu meditieren und zu schauen, wie dieser Paulus betet, das mag für die nächste Zeit jetzt gleich eine Anregung sein. Römer 16, 25 bis 27. Ehre sei dem, der die Macht hat, euch Kraft zu geben, gemäß meinem Evangelium und der Botschaft von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war. Jetzt aber nach dem Willen des ewigen Gottes offenbart und durch prophetische Schriften kundgemacht wurde, um alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Ihm, dem einen weisen Gott, sei Ehre durch Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Römer 16, 25, 27 auf eurem Zettel. Unter Vortrag 2 ist das die letzte Schriftstelle. Wer mit dieser Schriftstelle nicht so gut zurechtkommen mag, das ist auch legitim, der kann sich vielleicht die Psalmen vornehmen und fängt mal an, beim ersten Psalm zu lesen und liest so lange weiter, bis er den Psalm gefunden hat, der genau in seine Situation hineinspricht. Ich garantiere euch, ihr findet ihn.